Leben in uns als Gemeinde, aber dass wir diesen Mut zur Veränderung auch haben sollen. Ich bin gespannt, wie es weitergeht, wenn ihr merkt, dass Veränderungen in euer Leben stattfindet. Bitte berichte darüber. Es ist wirklich schön, um zu hören, um zu wissen, was Gott tut und wie Gott in der Gemeinde wirkt. Ich möchte heute Morgen möchte ich ein mein Hauptthema ist Wachstum als Gemeinde und Wachstum persönlich. So diese Veränderung, die durch Wachstum geschieht. Und ich denke, dass das sehr wichtig ist. Aber bevor ich einsteige, habe ich noch einen kleinen Witz. Viele kennen den Witz schon, weil ich das schon so oft erzählt habe. Aber es passt dazu, deswegen habe ich das ausgesucht. Es gibt einen anglikanischen Pastor und hatte in seiner Kirche war es wirklich schwer, um Veränderungen beizubringen. Und wenn irgendetwas verändern sollte, dann musste es durch 3 Vorstände und wie viele Versammlungen mussten abgehalten werden, um das zu entscheiden und dies zu entscheiden. Und es war einfach schwierig. Und er hatte vor, eine ganz dramatische Veränderung herbeizuführen. Und er hat gedacht, wie mache ich das? Er wollte das Klavier von der einen Seite von der Kirche zum anderen Seite der Kirche bringen. Und er wusste, dass so eine umstürzende Veränderung auf massiven Widerstand stoßen würde. So hielt er es für unmöglich, diesen Vorschlag beim Kirchenvorstand durchzubringen. Und er entschied sich für den Salami-Taktik. Was bedeutet das? Er hat entschieden, um jeden Sonntag den Klavier oder das Klavier schrittweise, so scheibenweise zu verschieben, und er hat jede Woche hat es einen Schritt ein bisschen weiter verschoben, bis es am Ende des Jahres an der anderen Seite des Gebäudes war. Veränderung. Veränderung ist etwas, das viele Menschen auch Angst macht. Es ist ein Beispiel von Veränderung, die vielleicht gut sein kann oder genau das ist, was wir brauchen. Aber was tut es mit mir? Und da möchte ich heute Morgen quasi anfangen. Ist Veränderung in Bezug auf Wachstum ein Wert in unser Leben? Es ist ein Wert. Ich meine, als Jugendliche wollen wir alle wachsen. Wenn wir erwachsen sind, dann wollen wir nicht mehr wachsen, weil das Problem ist, dass es dann die falsche Richtung ausgeht. So ist der Wert, als Kind zu wachsen, ist hoch, als Erwachsen vielleicht nicht mehr so. Und deswegen ist die Frage, wollen wir wachsen? Wollen wir Veränderungen in unser Leben? Oder sagen wir, so wie der Bibelspruch das sagt, er soll wachsen und ich soll abnehmen? Ich fand es so toll in dieses Gedicht. Es stand auch etwas von dünn sein und wie war das nochmal? Ich sage, ich muss dünner werden. Du sagst, du bist gut, meine Prinzessin, von mir geschaffen zu einem Meisterwerk. Genau. Und, aber Veränderung, was Wachstum angeht, ist miteinander verknüpft. Und das soll ein Wert sein in unser Leben. Sonst wird diese Veränderung nicht stattfinden. Für Wachstum brauchen wir Mut zur Veränderung. Ich möchte anfangen, um kurz zu sprechen über Wachstum auf Gemeindeebene, und dann möchte ich dann weitergehen auf Wachstum auf persönlicher Ebene. Wachstum in der Gemeinde geht oft so, oder es fängt oft so, Gott, er initiiert etwas, er fängt etwas an. So ist es auch zum Beispiel hier in der Oase passiert. Er hat etwas angefangen, er hat es auf unsere Herzen, auf Menschen, ihr Herz etwas gelegt, um etwas anzufangen. Und dann haben wir gemerkt, dass Gott richtig da drin ist. Ich habe schon öfters erzählt, dass wir in Utrecht, als wir in Holland noch gewohnt haben, haben wir dort versucht, eine Gemeinde zu gründen. Und wir haben 2 Jahre haben wir sehr hart gearbeitet und nichts ist daraus entstanden. Wir waren sehr viel da und irgendwie war die Zeit oder den Ort oder etwas war noch nicht auf dem richtigen Fleck. Und deswegen ist auch nichts passiert. Es hat nicht an die Gebete gelegen, es hat nicht an die Arbeit oder an den Eifer gelegen, es war einfach noch nicht die Zeit. Und ich weiß nicht, es war für mich eine sehr frustrierende Zeit, weil wenn du etwas versuchst zu tun und du denkst, dass Gott da drin ist und da passiert nichts, das ist sehr mühsam. Aber dann kamen wir nach Deutschland und dann jetzt nach Castellón. Und wir haben, genauso haben wir angefangen, wir haben gesagt, Gott hat uns aufs Herz gelegt und wir fangen einfach an. Und noch bevor wir richtig angefangen hatten, hat Gott schon angefangen. Da waren schon Leute, die da interessiert waren. Es gab einen Alpha-Kurs in Kirchberg und in diesem Alpha-Kurs, und niemand hat noch gewusst von diesem Gedanke, um in Castellón etwas anzufangen, gab es 8 Leute aus Castellón, die an dem Kurs teilgenommen haben. Und viele, die sind auch heute noch hier. So, die haben dort angefangen und da ist etwas passiert. Und dann haben wir hier in Castellón haben wir angefangen und es war wirklich eine Initiierung von Gott. Gott hat etwas angefangen, der erste Alpha-Kurs. Ich weiß nicht, ob ich euch noch erinnern könnte. Am ersten Abend waren 65 Leute da. Und das sind 30 Leute, da waren auch noch viele Gäste natürlich aus anderen Gemeinden, aber einfach so 65 Leute waren am ersten Alpha-Kurstag da. Und dann haben wir, so hat sich das gependelt auf um die 30 Leute. Und viele haben Jesus kennengelernt. Die ersten 2 Jahre hier in der Oase, da sind viele Leute zum Glauben gekommen. Da kamen Leute aus der evangelischen Kirche, aus der katholischen Kirche, aus keiner Kirche. Und die kamen und wurden von Gott berührt und kamen zum Glauben. Und die Gemeinde wuchs. Und dann haben wir gemerkt, dass die Gemeinde gewachsen ist und irgendwann war der Wachstum nicht mehr so stark und teilweise ging es wieder zurück und dann ging es wieder hoch und dann ging es wieder zurück. Und das sind diese typischen Momente, wo Veränderung stattfinden soll. Rob Forbes hat in unserem Kurs, als wir diese RTT gehabt haben, hat er sehr, sehr gut darüber gelehrt, falls ihr das, ihr könnt auf unserer Website nochmal danach das mal hören. Aber er hat gesagt, dass wenn Gott etwas initiiert, und oft redet er auch prophetisch. Er redet prophetisch zu einer Situation und sagt, dass Wachstum kommen wird. Und genauso war es bei uns. Er hat gesprochen, dass diese Gemeinde eine große Gemeinde sein wird, dass viele Leute zum Glauben finden werden und so weiter und so fort. Und dann redet Gott. Und dann ist die Frage, was passiert weiter? Und was weiter passieren soll, ist, wir sollen uns positionieren in das, was Gott sagt. Wir sollen anfangen, die Schritte zu gehen, die wir gehen sollen. Wir müssen nicht direkt den letzten Schritt haben, aber so wie ich vor 2 Wochen gepredigt habe, einem Schritt nach dem anderen. Was aber wichtig ist, ist, dass wir den nächsten Schritt gehen. Sehr oft warten wir, während Gott sagt, dass wir gehen sollen. Und wir sagen, Herr, tu es doch, Herr, beweg doch, Herr, du hast doch gesprochen, Herr, du hast doch gesagt. Und da passiert nichts, weil wir passiv sind, statt dessen, dass wir aktiv werden. Und wir sollen bereit sein, die Veränderungen, die Gott zu uns redet, durchzuführen. Und es gibt Gemeinden, die nicht wachsen über eine bestimmte Mitgliederzahl, weil sie nicht bereit sind, die Veränderungen durchzuführen, die notwendig sind. Eine Sache, dass Rob auch gesagt hat, glaube ich, oder es könnte auch einer der anderen gewesen sein, war, dass wenn wir eine bestimmte Größe haben, wenn wir zu einer bestimmten Größe gewachsen sind und wir weiter wachsen sollen, dass bestimmte Sachen sich ändern sollen. Und wenn diese Sachen sich nicht ändern, dann sind genau diese Gründe, dass es stagniert, dass es hemmt, dass es nicht weiter wächst. Ein Weg ist, wenn wir als kleine Gruppe zusammen sind, jeder kennt jeder, dann ist die Gemeinschaft einer der Stärkepunkte. Und wir da ist eine freundliche, unkonfessionelle Art, die Liebe wird gespürt, es ist so toll, wir kennen alle, alles ist so schön. Okay, dann wird die Gruppe größer und wenn die Gruppe größer wird, dann wird es irgendwann, Dankeschön. Irgendwann wird es nicht mehr so persönlich und es ist nicht mehr so kuschelig. Und wenn wir nicht da etwas umstellen, zum Beispiel, dass der Gottesdienst am Sonntag verändert, weil der Gottesdienst am Sonntag jetzt für mehrere Leute ist. Wenn wir den Gottesdienst noch immer so führen, als ob wir 2, 3 Leute oder 10, 15 Leute sind, dann wird das ein Grund sein zur Stagnation. So sollen wir Veränderung bringen, zum Beispiel in unsere Gottesdienste. Aber auch, dass da wieder ein, dass die Kleingruppen, die vielleicht am Anfang überhaupt nicht so wichtig sind, weil die ganze Gemeinde eine Kleingruppe ist, dass dann es wichtiger wird, dass Kleingruppen entstehen oder dass die Kleingruppen, dass Leute sich nicht nur am Sonntag treffen, aber dass sie sich zu Hause in eine vertraute Umgebung, dass dieser Wert der Vertrautheit, dieser Wert, um gute Beziehungen zu haben, das, was gerade so toll war am Anfang, dass es nicht verloren geht, auch wenn es nicht mehr so stark zu spüren ist, wenn wir am Sonntag zusammenkommen. Versteht ihr das? Deswegen ist es wichtig, dass wir mitwachsen und die Veränderungen dann auch durchführen, weil wenn wir es nicht durchführen, dann wird das genau ein Grund sein zu Stagnation. Letzte Woche habe ich einen Artikel gelesen in der Charisma, der neue Charisma. Und das Blatt heißt, ich habe es auch mitgebracht, glaube ich, es heißt, weil Gemeinden wachsen und weil Gemeinden schrumpfen. So, weil andere schrumpfen und andere wachsen. Und der Andreas Herrmann hat einen Artikel geschrieben und er gab folgende Punkte. Ich will nur die Hauptpunkte will ich kurz erwähnen. Und es war sehr interessant, weil als ich das gelesen habe, habe ich gedacht, das ist genau da, wo wir eigentlich sind als Gemeinde. Und es hat mich richtig angesprochen. Er sagte, der erste Punkt, warum Gemeinde so als, das als Stagnation oder eine Hemmung sein kann, warum Gemeinde nicht wachsen ist, Gäste fühlen sich als Fremde. Dass wenn neue Leute dazukommen, dass sie nicht wirklich dazugehören. Und das ist wirklich kann ein Problem sein. Oft sind kleine Gemeinden eine exklusive Club. Besucher kommen herein und sie empfinden, ich gehöre nicht dazu. Jeder scheint irgendwie dazu zu gehören, aber ich gehöre nicht dazu. Und das ist keine verbale Botschaft, aber das ist die Art und Weise, wie Menschen miteinander umgehen. So, wenn wir, ich sag mal, nach dem Gottesdienst, wenn wir immer zu unseren Vertrauten und also alle Leute, die wir kennen, gehen und dann sind neue Leute dazu, da sind Gäste da und die stehen und die gucken und dann kriegen sie so ein Gefühl. Und ich denke, das ist sehr, sehr wichtig, dass wir als Gemeinde, dass wir eine offene Gemeinde bleiben. Natürlich ist es schön, um einander zu treffen und Kaffee zusammen zu trinken oder wie war deine Woche und so weiter und so fort. Aber auch genau das sollen wir tun, wenn neue Leute dazukommen. Eine Sache, das mir abgeholt hat, als ich in Suriname zu einer freien Gemeinde gegangen bin, war genau dieser Punkt. Ich kann mich noch genau erinnern, ich kam in dem Gottesdienst zum ersten Mal, ich saß ganz hinten und da saß eine da hat ein Mann vor mir gesessen, er hat sich umgedreht und er hat mich willkommen geheißen. Aber die Art, wie er das getan hat, er hat mich abgeholt. Ich wusste, dass es echt ehrlich gemeint war und ich habe mich direkt zu Hause gefühlt. Direkt zu Hause gefühlt. Es hat mich angesprochen. Und das ist 30 Jahre her. Aber ihr merkt, es hat doch immer einen Wert in mein Herz gehabt. Und diese Gemeinde ist von, das war damals waren sie 20, 30 Leute. Das war eine, und die Gemeinde ist gewachsen zu 500 Leute. Und aus dieser Gemeinde sind 5 andere Gemeinden entstanden. Gäste fühlen sich als Fremde. Das soll nicht der Fall sein. Der zweite Punkt, die Gemeinde bezieht ihre Identität aus der Vergangenheit. Und oft hat man einen Stil oder eine Form, das vor 20, 30 Jahren relevant war, aber heute nicht mehr. Und wir sollen als Gemeinde, sollen wir kulturrelevant bleiben und hierbei auf einem biblischen Fundament stehen bleiben. So beide Seiten sind wichtig. Nicht, dass wir irgendwie Wasser im Wein tun, was unsere Botschaft angeht. Nein, wir predigen die Bibel und die Bibel sollen wir ohne Wenn und Aber predigen. Aber das Drumherum, das ist wichtig. Dieser Stil, das soll ankommen, es soll kulturrelevant sein. Es soll Menschen in unserer Zeit ansprechen. Manchmal sind Gottesdienste so fremd, so, da wird Latein gesprochen, fast, so kommt es wenigstens rüber, weil Leute nicht verstehen, was wird da eigentlich gesagt, was wird eigentlich vermittelt. Und manchmal kann eine Gemeindekultur kann sich über die Jahre zu etwas Eigenes entwickeln, dass fremde Leute überhaupt nichts mehr damit anfangen können. Ich bin vor Hände heben, weil die Bibel das sagt. Und ich möchte, dass wir eine Gemeinde sind, dass wenn wir Gott spüren, dann sollen wir die Hände heben und die sollen Gott groß machen und wir sollen Gott preisen. Aber es gibt manchmal Ritualien, die wir dann tun und wenn wir sie nicht weiter erklären, dann kommt es total fremd rüber. Und manchmal müssen wir nur sagen, was es ist. Und dann ist es schon mal gut. So, dass wir schauen, dass wir irgendwie kulturrelevant bleiben, wollen wir wachsen. Das kann ein Grund sein, dass Hemmung entsteht, dass Leute nicht zu den Gottesdiensten kommen oder dass die Gemeinde nicht mehr wächst. Ein dritter Punkt, der Missionsauftrag fehlt, der richtige Stellenwert. Wir haben einen Auftrag als Gemeinde. Wir sollen hinausgehen und wir sollen alle Menschen zu Jünger Jesu machen. Und dieser Stellenwert soll hoch in unserer Gemeinde, in unserer Kirche sein. Wenn es nicht mehr da ist, dann existieren wir nur für uns. Der Andreas Herrmann hat das sehr schön gesagt. Er hat gesagt, und dann kriegt man den Thermoskanneneffekt. Innen ist es kuschelig warm, aber die Welt da draußen kriegt nichts mit. Wie wahr? Und so soll es nicht sein. Es soll kuschelig warm sein hier drinnen, aber diesen Auftrag, den wir haben, um Menschen zu erreichen, sollen wir nicht aus dem Auge verlieren. Und deswegen ist es wichtig, dass wir Christ sein, da wo wir leben, da wo wir arbeiten, da wo wir so... Es ist schön, um hier Christ zu sein, aber wenn wir hier am Sonntag nur Christ sind und während der Woche nicht, dann ist das nicht so, wie Jesus möchte, dass wir leben. Wir sollen überall sollen wir Christ sein und wir sollen überall sollen wir ein Zeuge sein. Nicht immer mit Worten, aber manchmal auch mit Worten. Dass Leute wissen, dass wir Jesus Christus gehören und dass das, was wir haben, etwas ist, worauf sie eigentlich neidisch sein sollen. Genau, wir sollen nicht nur nach innen gerichtet sein, aber auch nach außen gerichtet. Vierter Punkt, Gottesdienste sind nicht geeignet für ungläubige Leute. Dass der Stil und der Art, wie Gottesdienste gefeiert werden, ungläubige Leute, Freunde abschrecken. Weil in diese Gottesdienste nur die Bedürfnisse der Frommen begegnet sind und nicht die von Kirchen entfernte. Wenn in einem Gottesdienst nur die Christen angesprochen werden und nie ein Mensch, der Jesus nicht kennt, dann wird er sich direkt, wie er es ausgeschlossen fühlen. Und so soll in der Predigt, auch in der Lobpreis und in die Gespräche miteinander soll diese andere Seite ganz klar vermittelt sind. Das ist so ein großes Wort, was wir in dieser Zeit haben, ist Inklusion. Ja, Inklusion. Und das bedeutet, alle sollen dazu gehören und alle sollen mit involviert werden. Und gerade in Gemeinden ist das sehr wichtig. Es ist sehr wichtig, dass wollen wir weiter wachsen, dass diesem Bereich bleibt. Punkt 5, unbegründete Ängste für Wachstum. Das sind nicht meine Punkte, ne? Das sind Punkte, die Andreas Herrmann in diesem Stück geschrieben hat, aber ich denke, es trifft es wirklich auf den Punkt. Unbegründete Angst für Wachstum. Wenn die Gemeinde größer wird, kennt nicht mehr jeder jeder. Und diese Angst, oh, wenn die Gemeinde größer wird, dann kenne ich nicht mehr alle Leute. Dann bin ich nur eine Nummer. Und deswegen will ich das nicht haben. So eine Angst, die macht, dass ich die Veränderung, die dann kommen wird, bewusst oder vielleicht unbewusst aus dem Weg gehe. Jede kann im Schnitt nur 60 Personen kennen. Aber dies wird in einer 300-Mann-Gemeinde auch so sein. Und das bedeutet, dass man dann nicht alle Leute mehr kennt. Aber deswegen sind Kleingruppen dann so wichtig, weil dann hat man doch seine 60 Leute, zwischen Klammern, die man gut kennt und womit man Beziehung haben kann. Sechster Punkt, man ist einfach resistent gegen Veränderung. Wenn neue Leute reinkommen, dann verliere ich vielleicht meinen Sitzplatz und am Ende vielleicht auch noch meine Position. Die Neue kriegen alle Aufmerksamkeit und ich nicht mehr. Hilfe, wir verlieren unsere Gemeinde. Dazu brauche ich nichts mehr zu sagen. Punkt 7, kein generationsübergreifendes Denken. Man ist nur beschäftigt mit seiner Generation und nicht mehr interessiert in den gemeinsamen Weg mit allen Generationen. Ich denke, dass das sehr, sehr wichtig ist. So, wenn wir als Ältere, und ich bin noch sehr jung, aber wenn wir nur Interesse haben oder fokussiert sind auf unsere Generation und nicht mehr auf die Generation, die über uns oder unter uns ist, dann verlieren wir etwas. Weißt du, wir können so viel lernen ich kann viel lernen von älteren Leuten. Und ich möchte die junge Generation ansprechen. Ihr könnt viel lernen von der älteren Generation. Ja? Sie haben auch Mist, aber sie haben auch viel Gutes. Und so sollen wir, aber auch umgekehrt, die Ältere, die können auch lernen von jungen Leuten, ihre Begeisterung, ihre Leidenschaft, wir können voneinander lernen. Und wenn wir anfangen, es gibt manche Gemeinden und dann siehst du nur eine Altersgruppe und die wachsen quasi zusammen, bis sie greis und grau sind und bis sie alle wegsterben und dann ist die Gemeinde auch weg. Und weil sie nicht investiert haben in andere Generationen, generationsübergreifend. Wichtig, vielleicht ganz praktisch, aber ein sehr wichtiger Punkt, warum Gemeinden nicht wachsen. Der achte Punkt ist, Gottesdienst und Lobpreis, die dürfen besser werden. Hier geht es um die Qualität der Predigt und den Lobpreis, die nicht mitwächst oder nicht mehr kulturrelevant und ansprechend ist. Der Rob hat gesprochen über inspirierende Gottesdienste, dass das ein Wert ist, den wir haben sollen, dass wenn Leute hierher kommen, dass wenn sie nach Hause gehen, dass sie sagen, wow, jetzt habe ich habe aufgetankt, ich bin ready für diese Woche, ich habe so viel Tolles mitbekommen. Da ist eine Frau nach vorne gekommen, sie hat erzählt über, wie Gott ihr Leben berührt hat, wie Gott ihr Leben angesprochen hat und ich bin so ermutigt worden von das, was sie gesagt hat. Und da ist noch eine andere gekommen und da hat das gesagt, er hat wirklich etwas mit Gott erlebt und das hat mich angesprochen und da hat der Kerl da vorne hat auch gesagt, dass wir ein Licht sein sollen und dass ich habe jetzt vorgenommen, ich werde auf meine Arbeitsstelle werde ich mehr Jesus zeigen so sollen wir rausgehen, wir sollen motiviert sein und das soll kommen aus der Lobpreiszeit und aus der Predigt, aus das, was wir am Sonntag vermitteln. Andere Werte, wie wirklich intensiv miteinander beten, ist vielleicht in unserem Gottesdienst am Sonntag ein bisschen unterbeleuchtet. Und deswegen soll das dann in kleinen Gruppen und in anderen Veranstaltungen stattfinden. Aber hier am Sonntag soll eine Zeit sein, wo wir Jesus feiern und wo wir herausgefordert und ermutigt werden, um die Kirche Jesus zu sein hier auf Erden. Und wenn der Gottesdienst das nicht erreicht, dann haben wir irgendwie etwas falsch getan. Unsere Gottesdienste und unsere Lobpreis sollen mitwachsen mit das, was der Auftrag Gottes entspricht. Der 9. Punkt, eine Gemeinde wird nicht wachsen, wenn sie nicht ein Kleingruppensystem entwickelt. Okay, das spricht für sich selbst. Und der 10. Punkt, Mitarbeiterengpass ist immer auch ein Wachstumshindernis. Alle Dienstebenen sollen sich selbst reproduzieren und nicht nur ihre Dienste tun, bis sie nicht mehr da sind. Das ist oft eine Situation, so ich habe einen Dienst, ich habe die Kindergottesdienstleitung oder ich habe den Beamer-Dienst oder ich habe irgendeinen Bereich und das ist meine Aufgabe, ich bin Hauskreisleiter, das ist meine Aufgabe, ich habe meinen Platz in der Oase gefunden und jetzt gebe ich es nicht mehr her. So, das ist mein Platz und ich tue das wirklich aus Liebe und ich tue das mit Leidenschaft und ich tue das mit Freude, aber ich sorge nicht, ich leite oder bilde nicht andere Leute aus, die, wenn ich nicht mehr da bin oder wenn vielleicht der Aufgabe zu groß wird für mich, dass andere da sind, um das zu tun. Rob hat gesagt, ein Grund für Gemeindewachstum, wenn man so bis 70 ist, ist, wenn keine weitere Leiterschaft kommt, dann wird die Gemeinde auch nicht wachsen, weil es braucht mehrere Älteste auf diesen Ebene. Sonst wird der Last für eine Person einfach zu groß sein. Und so was auf die Ebene gilt, gilt eigentlich für alle Dienstbereichebene. Wir sollen ein Dienstbereichebene oder das, was wir tun, wir sollen uns selbst reproduzieren. Das ist die Aufgabe, die Jesus uns gegeben hat, als er gesagt hat, geht hinaus und macht alle Leute zu Jünger. Wir sollen sie zu kleinen Christusen machen. So wie wir Christus nachfolgen, sollen wir die Leute bringen, um auch Christus nachzufolgen. Und auch im Dienstbereich ist das wichtig. Ein Problem, das man überall in aller Gemeinde hört, ist, die Ernte ist reif, aber die Mitarbeiter sind so wenig. Da ist so viel zu tun, wenn es nur mehr Leute gäbe. Und da sollen wir als Gemeinde wirklich, und das, ich bin sehr froh, dass wir so eine Gemeinde sind, eine Gemeinde, die sagt, nicht nur der eine oder diese kleine Gruppe, die tut alle Arbeit, aber wir wollen als Priesterschaft, alle Gläubige, alle Leute sollen involviert sein. Jeder soll seinen Platz finden. Jeder soll wirklich hören, was ist mein nächster Schritt? Was ist das, was Gott zu mir spricht? Wie soll ich das angehen? 10 Punkte, die Wachstum im Wege stehen können. Und die Frage ist, bringen wir als Gemeinde diese Veränderungen oder haben wir Mut, um diese Veränderungen durchzuführen, damit auch dieses Wachstum, die dann entstehen kann, stattfindet? Oder sagen wir, nein, so habe ich das immer gemacht, so wird es bleiben. Jetzt der zweite Teil meiner Predigt und das ist der Wachstum auf persönlicher Ebene. Denn was auf der Gemeindeebene gilt, gilt auch für uns persönlich. Gott redet zu uns prophetisch oder durch die Bibel, sein Wort, und er bereitet uns auf das Neue vor. Sehr oft hat Gott durch die Bibel oder manchmal prophetisch zu mir gesprochen. Sein Wort ist gekommen und ich habe gemerkt, dass Gott durch sein Wort zu mir spricht. Aber wenn Gott zu uns redet, so manchmal sagt er, hallo, wie geht's dir? Aber meistens ist es, wenn Gott zu uns spricht, ist es eine Botschaft oder eine Sache, dass er anspricht in unser Leben. Und um nur uns zu freuen, dass Gott zu uns gesprochen hat, das ist nur die halbe Miete. Die Frage ist, wenn Gott zu uns spricht, was tun wir damit? Also als Gott zu Abraham gesprochen hat und er hat gesagt, gehe aus deinem Land und aus deiner Vaterschaft und gehe in das hinein, was ich für dich habe. Und er gesagt hat, oh, wie toll, Gott hat zu mir gesprochen. Das ist so schön. Das würde nichts bringen. Er soll aufstehen und das tun, was Gott sagt. Er soll gehen in das hinein, was Gott für ihn hat. So, wenn Gott zu uns spricht, persönlich, und darüber haben wir zum Beispiel auch die letzten Wochen gesprochen, was ist dein nächster Schritt? Ich habe euch ein bisschen erzählt, was mein nächster Schritt ist. Möge die Worte meines Mundes und die Überlegungen oder die Gedanken meines Herzens, die Sinnen meines Herzens, das Sinnen meines Herzens dir wohlgefällig sein. O Herr, mein Gott, Psalm 19. Das ist eine Sache, dass Gott zu mir persönlich gesprochen hat. Und wenn ich dann sage, ach, toll, dass du das so sagst, aber ich tue nichts damit, dann wird auch keine Veränderung stattfinden. Und wenn Gott das zu mir sagt, dann bedeutet das, dass etwas sich in meinem Leben ändern soll. Und ich soll die Schritte gehen, damit das passiert. Aber Angst ist so eine, etwas, das im Wege stehen kann. So, ich habe aus diesen 10 Punkte, die der Andreas Herrmann gemacht hat, habe ich 3 Punkte für uns persönlich rausgeholt, die auch übereinstimmen, so, die nicht nur über Gemeinde sind, aber die für uns stimmen. Warum es zu Stagnation oder dass die Wachstum, die Veränderung, die Gott in uns bringen will, nicht stattfindet. Und der erste ist, wir leben in der Vergangenheit. Wir leben in der Vergangenheit. Es gibt manchmal Situationen, dass wir leben in die Wunden, in die Schmerzen, in das, was gestern oder vorgestern passiert ist. Und wer kennt Joyce Meyer? So, Joyce Meyer ist eine Frau, wenn du sie siehst, sie kommt sehr sicher, sehr, sicher im Leben, sehr selbstbewusst rüber. Und wenn du dann ihre Geschichte hörst und du ihr nochmal anschaust, dann hast du plötzlich großen Respekt für diese Frau. Warum? Weil sie ist durch die Hölle gegangen. Ja, vergewaltigt von Vater und Onkeln über Jahre. Und dass diese Frau heute so selbstbewusst, so geheilt von der Vergangenheit ist, ist ein Wunder Gottes. Aber sie hat die Gnade, die Gott gibt, hat sie angenommen. Und wenn es für ihr möglich ist, um nicht länger in der Vergangenheit zu leben, aber ins Jetzt, was Gott für sie hat, dann ist es für jede möglich. Denn Gottes Gnade ist groß. Und dann gucken wir in unser eigenes Leben und dann merken wir, wie wir in bestimmte Sachen in der Vergangenheit leben bleiben. Ja, ich werde Leute nie wieder vertrauen, denn was diese Person mich damals getan hat, nie wieder. Okay, dann wirst du da bleiben. Dann wirst du schön in deiner Vergangenheit bleiben und du wirst nicht in das hineinkommen können, was Gott für dich hat. Und die Veränderung, die notwendig ist, wird nicht stattfinden. So einfach ist das. Verstehst du? Wir müssen oder wir sollen wirklich das, was Gott dann zu uns spricht, so geh hinaus aus deiner Vergangenheit. Geh hinaus, lass Vergangenheit Vergangenheit sein. Ja, komm auf den Punkt, wo du Vergebung, wie es das aussprechen kannst, zu deinen Peiniger, die Leute, die das und jenes zu dir getan haben. Denn das Schlimme dran ist, wenn wir an der Vergangenheit festhalten, wenn wir an Hass und Wut festhalten, die Leute, die am meisten leiden, sind wir, nicht die Leute, die uns das angetan haben. Wir leiden am meisten. So lass uns loslassen und lass uns in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Nicht länger leben in der Vergangenheit. Der zweite Grund, warum wir nicht in das hineinkommen können, in die Wachstum und die Veränderung, die Gott für uns hat, ist Angst für die Veränderung. Was wird mit mir geschehen, wenn ich mich ganz hingebe? Das ist auch eine Angst, die Leute, die Jesus noch nicht kennen, haben. So, wenn ich den Schritt gehe, um Jesus aufzunehmen, dann, wenn ich wirklich den Schritt gehe und sage, Gott, vergib mir meine Schuld, hier bin ich, nimm mich an, so wie ich bin, dann ich gehe ein Risiko ein. Und wird es das wirklich sein, was mir da versprochen wird? Wird es wirklich so kommen, wie all die tollen Berichte, die ich höre? Wird es wirklich so sein? Die Bibel spricht von, wenn wir vom Heiligen Geist erfüllt zu werden. Und dann sagt die Bibel, klopft, sprich, klopf und rufe, sind drei Worte, sie fallen mich jetzt nicht ein. Aber so bittet, so wird gegeben, klopft, ruft an, so wird euch aufgetan. So klopft und so wird euch aufgetan. Sucht, so werdet ihr finden. Danke. Und das wird 6-mal wiederholt in der Bibel. So nach dem Stil, wenn wir das tun, dann wird Gott auch antworten. Wenn wir den Schritt gehen, dann wird er auch kommen. Wenn wir anklopfen, dann wird er aufmachen. Wenn wir suchen, dann werden wir finden. Wenn wir beten, dann wird es auch erhört werden. So, lass uns den Weg gehen. Und dann wird ein Beispiel genommen und dann sagt die Bibel, wenn ein irdischer Vater, wenn ein Kind ihm um etwas bittet, um ein Brot bittet, dann gibt dieser irdische Vater ihm keinen Stein. Oder wenn er um einen Fisch bittet, gibt er ihm keine Skorpion. So nach dem Stil, das ist grausam. Aber wenn ein irdischer Vater das sogar nicht tut, wie viel mehr wird unser Vater im Himmel und uns nicht, und dann kommt es das Gutes geben oder den Heiligen Geist geben, wenn wir ihm darum bitten. Aber der Grund, warum dieses Problem ist, ist Angst. Wir haben ein falsches Bild vom Vater, wir haben ein falsches Bild von Gott und wir denken, wenn ich das tue, werde ich das auch wirklich bekommen. Angst kann ein Grund sein, warum keine Veränderung geschieht in unser Leben. Und der dritte Punkt ist einfach dieser nicht offen, so resistent oder nicht offen für Veränderung. Nach dem Stil, warum soll ich mich verändern? Ich finde mich so gut, wie ich bin. So nach dem Stil, Herr Jesus, ich will nicht, dass du mich heilst, denn ich bin noch 2 Wochen krankgeschrieben. Ja, es gibt Leute, die nicht verändert werden wollen. So nach dem Stil. Weißt du, es gibt Leute, die lieben ihre Krankheit und sagen, nein, wenn Jesus mich jetzt heilt, dann muss ich das wieder tun. Nein, das will ich nicht. Es ist schön so. Ich bin finanziell versorgt, das ist geregelt, ich will nicht geheilt werden. Und das sagen sie vielleicht nicht so verbal, aber in ihrem Herzen ist das, was eine Rolle spielt, warum keine Heilung teilweise stattfinden kann oder Veränderung stattfinden kann. Jesus hat oft Leute gefragt, sogar Leute, die krank waren, hat er gefragt, willst du geheilt werden? Und dann denken wir, natürlich, wer krank ist, wer will nicht geheilt werden? Trotzdem hat Jesus gefragt, willst du geheilt werden? Weil manchmal tief innen drin wir es nicht wirklich wollen. Wir wollen keine Veränderung. Und wenn wir keine Veränderung haben wollen, dann können wir machen und brechen und alles tun, was wir wollen. Es gibt manche Leute, die sagen, nein, ich halte meine Wut fest und ich will es auch nicht ändern. Und ich werde es nie ändern. So ist es. Ich möchte mit 2 Bibelstellen enden. Jesaja 55, Vers 10 bis 11. Denn wie der Regen fällt vom Himmel, der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt, sie befruchtet und sie sprießen lässt, dass sie dem Sämann Samen gibt und Brot dem Essenden, so wird mein Wort sein, das aus meinem Mund hervorgeht. Es wird nicht leer zu mir zurückkehren, sondern es wird bewirken, was mir gefällt und ausführen, wozu ich es gesandt habe. Hier ist ein Versprechen Gottes und ich möchte euch ermutigen mit diesem Versprechen. Es ist eine große Ermutigung. Ich möchte sagen, so, hier sagt Gott, so wie Der Regen fällt um vom Himmel und der Schnee und nicht dahin zurückkehrt, sondern die Erde tränkt und sie befruchtet und sie sprießen lässt. Und der Seemann Samen gibt und Brot dem Essenden bis dorthin. Ich habe mal ein Bild gesehen von einer Wüste. Ich habe versucht, das auf Internet zu finden. Ich habe es so schnell nicht gefunden. Aber die haben gezeigt, es gab eine Wüste, es ist eine bestimmte Wüste, die ist, es regnet, glaube ich, 13 Jahre, jede 13 Jahre regnet es dort. So, es ist trocken, trocken, trocken. Nichts wächst, nichts. Es ist nur Sand und so. Stellt euch vor, eine gelbe Masse. Und dann fängt es an zu regnen, so jede 13 Jahre, und dann fängt es an zu regnen. Und wenn es regnet, dann nach einigen Wochen, dann erstaunt man, was da geschieht. Die ganze Wüste blüht. Und Blumen, und du weißt nicht, wo sie herkommen, aber, und das ist ein Bild von das hier. Es ist ein Bild von das Wort, das da ist. Das Wort ist da. Den Samen ist da. Gottes Wort ist da. Und die Bibel sagt, so wird das Wort, das aus meinem Mund geht, wird nicht leer zurückkehren, sondern es wird tun, wozu ich es gesandt habe. Und manchmal ist das Wort Gottes zu uns gekommen und es liegt in die Wüste unseres Herzens und es wartet auf die Zeit. Denn ein Ingredient brauchen wir noch. Wir brauchen das Wasser des Geistes. Wir brauchen die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Wir brauchen, dass Gottes Geist in uns und durch uns wirkt. Wir brauchen voll zu werden. Wir sollen das Wirken des Heiligen Geistes zulassen in unser Leben, damit das, was da ist, wachsen kann. Damit das, was da ist, wirklich stattfinden kann. Josua 21, Vers 43 bis 45, da steht eine Verheißung. So gab der Herr Israel das ganze Land, das er ihren Vätern zu geben geschworen hatte. Und sie nahmen es in Besitz und wohnten darin. Und der Herr verschaffte ihnen Ruhe ringsumher, ganz wie er es ihren Vätern geschworen hatte. Und keiner von allen ihren Feinden hielt vor ihnen stand. Alle Feinde gab der Herr in ihre Hand. Es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hat. Alles traf ein. Stellt euch mal vor. Also Gott ist mit Mose hat er angefangen. Mit Abraham hat er angefangen. Mose, er hat Versprechungen gemacht. Wir haben diese Versprechungen teilweise gelesen. Er hat einen Mann hat er rausgeholt und hat gesagt, geh hinaus und aus dir werde ich eine ganze Nation machen. Und du wirst nicht nur einer, es wird Vater, viele Völker. So aus dir werden Nationen hervorkommen. Dieter Ball und ich, letzte Woche hatten wir eine Diskussion. Ich war bei ihm und da haben wir drüber gesprochen. Und ein Teil, das wir daraus gesehen haben, ist, aus dieser, so das heutige Israel ist nicht nur das, was diese Verheißung hier anspricht. Es ist Vater vieler Völker. Und ich sage, in Christus ist diese Prophetie wirklich erfüllt worden, weil jetzt gibt es Menschen über die ganze Welt, die Abraham als geistlicher Vater haben. Aber hier fängt es an mit einer Verheißung und das Wort geht heraus. Und hier in Josua 21 für das Volk Israel jetzt steht da und er hat es versprochen und er hat es getan. Und da steht, es fiel kein Wort dahin von all den guten Worten, die der Herr zum Haus Israel geredet hatte. Kein Wort. Alles traf ein. Alles wurde erfüllt. Wie steht es mit deinem Leben heute? Gott möchte alles, was er dir versprochen hat, erfüllen. Und den Samen ist schon gesät. Aber gib Gott den Raum, dass er, indem du erfüllt wirst von seinem Geist, dass das Wasser das Leben, dass das Wasser, das der Heilige Geist gießen möchte, dass das eintrifft in dein Herz, damit deine Wüste blühen kann. Amen. Lass uns zusammen aufstehen. Die Joanna Heinl hat im Gebet heute Morgen, als wir zusammen gebetet haben, hat sie dieses Wort aus Hesekiel 4, Vers 6 bis 10 vorgelesen. Und da, Zacharia, 4 bis, von 6 bis 10. Und da fängt es an mit, nicht durch, dass Gott spricht, nicht durch Heer nur oder Kraft, sondern durch meinen Geist, sagt der Herr. Nicht durch Heer oder Kraft. Es ist das, was Gottes Geist in und durch uns tun möchte, das Veränderung bringen wird. Sicherlich nicht aus eigener Kraft. Also wir können schrauben an uns selbst. Das alles schrauben wird gar nichts bringen. Aber wenn wir sagen, Herr, hier bin ich, verändere du mich. Lass das Wort, das du gesät hast, Frucht bringen in mein Leben. Dann werden wir eine Veränderung sehen in unser persönliches Leben. Wir werden eine Veränderung sehen in persönliches Wachstum und auch in Wachstum unserer Kirche. Herr Jesus, ich danke dir für heute Morgen. Wir danken dir für das, was du tust. O Herr, so wie der Regen vom Himmel fällt, so wie der Schnee vom Himmel fällt und nicht zurückkehrt dorthin, sondern dass es geht und die Erde drängt, so wird dein Wort kommen, Herr. So ist das Wort, das aus deinem Munde kommt, wird nicht leer zurückkehren, sondern du wirst tun, wozu du es gesandt hast. Und ich danke dir, dass du dein Wort heute Morgen gesandt hast, in jeder einzelne Herzen hier. Und dass du tust, wozu du es gesandt hast. Dafür danke ich dir in Jesu Namen. Amen. Amen. Eine wunderschöne Woche. Ich hoffe, dass ihr inspiriert nach Hause gehen könnt und dass ihr das, was Gott in euer Leben tun möchte, auch umsetzen könnt. Jetzt fängt der Gottesdienst an.